herzlich willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist die Folge 152. In dieser Folge geht es noch einmal um den Roman Death in the Clouds, Tod in den Wolken, aus dem Jahr 1935. Es ist allerdings eine Folge voller Spoiler, denn sie widmet sich der Lösung des Kriminalfalls und den Indizien, die Agatha Christie auf dem Weg dorthin verstreute. Aus diesem Grund nenne ich solche Folgen Clue-Finder-Folgen. Der Ausgangspunkt dafür war die Angewohnheit einiger AutorInnen des Golden Age of Detection, am Ende ihres Buches aufzulisten, wo sie im Verlauf des Buches Hinweise gegeben haben für alle, die mitraten wollten und es natürlich aus Autorensicht idealerweise nicht schafften, trotz Hinweisen. Das war sozusagen ein Aspekt des spielerischen Wettkampfs dieser Zeit zwischen Leserinnen und Autoren. Agatha Christie war natürlich eine Meisterin darin, Indizien ganz offensichtlich zu platzieren und trotzdem wurden sie von allen übersehen. Das gilt nicht ganz so sehr für dieses Buch, aber ein bisschen auch. In der Tat muss gesagt werden, dass das Buch zwar wunderbar zu lesen ist und starke Charaktere hat, vor allem die, die eher im Hintergrund bleiben, trotzdem hat der eigentliche Detektivplot die eine oder andere Schwäche. Aber zunächst zum Hauptspoiler. Norman Gale, der junge Zahnarzt, verliebt in Jane Grey und sie verliebt in ihn. Norman Gale also ist der zweifache Mörder. Das kommt in der Tat überraschend, denn er wird eigentlich das ganze Buch über als relativ, als ziemlich sympathisch dargestellt. Er ist so ein bisschen der Tommy zu Jane Greys Tuppence. Aber an der einen oder anderen Stelle wird die Fassade doch brüchig und man merkt dann doch, es ist eigentlich ein Spieler, eine glatte Fassade und dahinter ist doch was weniger Schönes. Und das ist nicht erst ganz zum Schluss so, wenn er plötzlich gar nicht mehr der junge, gut aussehende Charmeur ist, sondern Red-like in Aussehen und Auftreten, wie Agatha Christie das bezeichnet. Schon die Art, wie Norman Gale Kontakt anknüpft zu Jane Grey, man könnte auch sagen, wie er sie anbaggert, schon das zeigt die berechnende Seite seines Charakters. Auch wenn es auf der anderen Seite als ungeheuer romantisch gedeutet werden könnte. Er schiebt einfach seinen Gewinn Jane Grey unter. Sie hat alles auf eine Zahl gesetzt. Ihr letztes Geld, ihre letzten, naja, Ersparnisse sind es nicht, aber der letzte Rest ihres Gewinns. Doch die Kugel landet woanders, nämlich auf seiner Zahl. Und so tut er einfach so, als hätte er sich geirrt und der Gewinn wäre eigentlich ihrer, denn eigentlich habe sie seine Zahl genommen und er ihre. Das ist ganz typisch für ihn. Natürlich plant er. Sein Mordplan ist einigermaßen genial, aber noch viel stärker ist er darin, die Gelegenheit zu ergreifen und für sich zu nutzen. Ein wenig in die Quere kommt es ihm dann allerdings schon, dass er, der Spieler und Heiratsschwindler, sich tatsächlich ganz echt in Jane Grey verliebt. Ich bin mir sicher, das kennt er so nicht. Eine Schwäche des Romans ist, dass die Gedanken von Norman Gale, die wir an der einen oder anderen Stelle verfolgen können, gelegentlich nicht zu seiner Schuld passen. So macht er sich zum Beispiel Gedanken darüber, was der Mord für ihn für Auswirkungen haben könnte. Das ist an sich noch nicht unglaubwürdig, aber die Gedanken scheinen doch ganz so, als wäre er vom Mord überrascht worden. Aber sind das glaubwürdige Gedanken eines Mörders? Da müsste ja schon sehr viel verdrängt werden. Das hat Agatha Christie in anderen Romanen anders und geschickter gemacht, wo man zwar natürlich der Meinung sein kann, ja, da hat sie uns irgendwie betrogen, aber letztlich ist dann doch, ich denke da besonders an einen ihrer bekanntesten Romane, letztlich ist dann doch alles in Ordnung. Denn sie hat uns nur das verraten, was wir wissen können und das andere haben wir halt grandios missgedeutet. Norman Gale in einer Art Verkleidung als Steward bringt nun Madame Morisot um, indem er ihr mit einem Dorn schnell wirksames Schlangengift injiziert. Der Dorn ist als Blasrohrprojektil hergerichtet und ein Blasrohr wird auch als Ablenkung versteckt, als der Dorn gefunden wird. Das wird in der Diskussion des Buchs kritisiert. Warum überhaupt die Farce mit dem Blasrohr? Er muss es ja schon vorher angeschafft und mitgenommen haben. So als Plan B. Wenn Norman Gale den Dorn durch den Ventilator des Flugzeugs hätte verschwinden lassen, dann wäre der Verdacht einzig und allein auf die Wespe gefallen. Das stimmt. Außerdem wird nirgends erklärt, warum Gale das Projektil hat auf den Boden fallen lassen. Das ist halt einfach passiert. Aber wenn die Untersuchungen dann, also das Blasrohr ist nicht da, das Projektil ist nicht da, wenn die Untersuchung sich dann nicht mit der Wespe zufrieden gegeben hätte und trotzdem ein Giftmord diagnostiziert worden wäre, dann hätten alle völlig korrekt angenommen, das Gift wäre im Vorübergehen injiziert worden. Man hätte nach einer Spritze und so weiter gesucht und vor allem danach, wer Gelegenheit gehabt hätte, so nah an Madame Morisot vorbeizukommen. Doch das Blasrohr suggeriert Distanz. Und schon sind die Blicke anderswo. Plötzlich sind irgendwie alle im Verdacht. Und es ist umso verwirrender, weil so eigentlich keiner im Verdacht sein kann. Aber man versucht verzweifelt, das Blasrohr irgendwie zu erklären. Insofern ist das keine wirkliche Schwäche des Mordplans, sondern eher eine Stärke. Und es ist außerdem übereinstimmend mit dem Charakter Norman Gales, dem Spieler. Ein echter Fehler dagegen ist, dass Agatha Christie schlecht recherchiert hat. Das Blasrohr hätte viel länger sein müssen, um dieses Projektil zu seinem Ziel zu bringen. Zu lang, um es in einem Sitz irgendwie zu verstecken. Es wäre also gleich aufgefallen. Da hat Agatha Christie nicht gut recherchiert, wie sie selbst später zugibt. Kleiner Zwischenruf. Madame Morisot, die Ermordete, nennt sich Madame Giselle und so lernen wir sie kennen. Im Roman werden denn auch beide Namen verwendet. Ich nenne sie hier konsequent Madame Morisot. Wenn ich das mal vergessen sollte, dann wissen Sie und ihr, was gemeint ist. Wir haben nun also einen Mörder, Norman Gale. Der muss aber im Verlauf seines Plans immer wieder mit Widrigkeiten kämpfen und dann on the fly, zum Teil im wörtlichen Sinn, umplanen. Das fällt ihm aber im Prinzip nicht schwer, macht ihm vor allem nichts aus, er ist Spieler. Das Mordmotiv ist Geld und es hat überhaupt nichts mit eventuellen Erpressereien von Madame Morisot zu tun. Alle Ermittlungen oder Scheinermittlungen in diese Richtung sind einfach nur Fake. Madame Morisots Art, Geld zu verdienen, erweist sich bis zuletzt als sicher. Es ist interessant, dass ihr die schnöde Tatsache zum Verhängnis wird, dass sie Geld hat. Norman Gale begegnet Anna Morisot, also der Tochter von Madame Morisot, in Nizza, wo sie sich als Lady Horburys Zofe aufhält. Sie weiß nicht, und auch wir erfahren es viel später, dass er ein notorischer Heiratsschwindler auf der Suche nach leichter und reicher Beute ist. Es wird nicht erzählt, wie Norman Gale herausfindet, dass die einfache Dienstbotin eine Millionenerbin ist, aber irgendwann muss er ja mal drauf gestoßen sein, sonst ergibt alles Weitere keinen Sinn. Vielleicht ganz durch Zufall, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall hat er nun eine etwas andere Beute, um die er sich kümmern muss. Nicht die reiche Frau, sondern die potenziell reiche Frau. Das heißt auf jeden Fall zwei Morde statt einem. Anne Morisot stirbt zwar in diesem Roman sehr früh, zu früh für die Pläne von Norman Gale, aber irgendwann wäre sie sicher auch gestorben und sei es nur, damit Norman Gale freie Fahrt in Richtung Jane Grey gehabt hätte. Es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf, dass Anne gewusst hat, was ihr Mann da vorhat oder was er schon getan hat. Sie wird von Anfang bis Ende ausgenutzt und dann auf Verdacht hin getötet. Norman Gales Mordplan hat mehrere Stoßrichtungen, außer der natürlich, dass Madame Morisot sterben muss. Der Verdacht soll zunächst auf Lady Horbury fallen. Norman Gale hat herausgefunden, dass Lady Horbury Schulden bei Madame Morisot hat und wahrscheinlich auch, dass sie die nicht zurückzahlen kann. Das herauszufinden fiel ihm sicher nicht schwer, denn schließlich war er mit ihrer Zofe liiert und später verheiratet. Seltsamerweise versteckt er das Blasrohr dann nicht hinter ihrem, also hinter Lady Horburys Sitz. Das hätte ja jede Menge Sinn ergeben, denn so wäre sie gleich doppelt verdächtig, sondern er versteckt es hinter dem von Poirot. Vielleicht ist das ein Scherz in Richtung Poirot, er versteckt es schließlich erst, nachdem der Dorn gefunden wurde. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall und dieser Sitz war erstmal in Reichweite. Es gibt zwei Pläne, Plan A mit der Wespe und Plan B mit dem Blasrohr. Auf jeden Fall stellt Norman Gale sicher, dass Lady Horbury und Madame Morisot im gleichen Flugzeug fliegen. Sonst klappt das alles nicht mit, damit dass der Verdacht auf Lady Horbury fällt. Es wird nebenbei nirgends gesagt, woher Norman Gale nun weiß, wann Madame Morisot fliegen will. Selbst ihre eigene Zofe weiß das erst kurz vorher. Das ist eine Schwachstelle des Romans, oder es ist eine weitere Zockerei Gales, aber irgendwann wird es zu viel des Guten. Norman Gale hat keine Ahnung, dass seine Frau ebenfalls mit an Bord ist. Das ist nur aufgrund einer Laune Lady Horburys der Fall. Das macht allerdings Anne Morisot potenziell verdächtig und könnte unliebsame Aufmerksamkeit auf ihn selbst lenken, ihr Todesurteil sozusagen. Es wird übrigens nirgends beschrieben, dass die beiden einander erkennen. Unwahrscheinlich ist das, aber unmöglich. Womöglich waren beide so sehr auf ihre jeweiligen Aufgaben fixiert, dass sie ihre Umgebung gar nicht wahrnehmen. Und der Ausflug von Anne in den hinteren Teil des Flugzeugs ist nur kurz, also die Gefahr einer gegenseitigen Kenntnisnahme ist also relativ gering. Interessant ist, dass schon die Liste mit den Gepäckstücken der Passagiere Poirot den Täter verrät. Auch wenn er sich dagegen zunächst wehrt, weil es für ihn nicht passt. Aber bei Norman Gale finden sich sowohl ein Streichholzschächtelchen in seiner Hosentasche für den Transport der Wespe, als auch ein weißes Jackett, wie es ein Zahnarzt eben trägt, aber wahrscheinlich nicht in den Urlaub mitnimmt. Denn die Wahrscheinlichkeit, mal eben zu einem Notzahnarzteinsatz gerufen zu werden, ist nicht eben groß. Außerdem hat er kleine Watterollen dabei, die er normalerweise seinen Patientinnen in den Mund steckt. Im Flugzeug benutzt er sie, um sein Gesicht runder zu machen, als er den Steward mimt. Die Liste der Gepäckstücke findet sich übrigens zu Beginn des zweiten Drittels im 8. Kapitel, das heißt bezeichnenderweise The List, die Liste. Und von da an weiß Poirot Bescheid und manche seiner Handlungen lassen sich im Nachhinein als Versuche verstehen, Norman Gale einzuhegen oder Jane Grey vor ihm zu beschützen. Allerdings kann er leider nicht verhindern, dass der zweite Mord geschieht, denn der geschieht ja eigentlich nur deshalb, weil Anne Morisot auch im Flugzeug ist, was Poirot eben erst relativ spät erfährt. Zurück zum Mord. Norman Gale geht zur Toilette, zieht den Zahnarztkittel über, der wie das Jackett eines Stewards aussieht, stopft sich Watterollen in den Mund, damit sein Gesicht voller wirkt, und geht zum Ende des Flugzeugs. Er hat einen Kaffeelöffel dabei, um einen Grund dafür zu haben, dass er dorthin geht. Bei Madame Morisot angekommen, initiierte er das Gift mit dem Dorn. Als sie tot ist, praktisch sofort, legt er den Kaffeelöffel auf dem Tisch ab, als hätte sie einen verlangt, lässt die Wespe frei, geht zurück zur Toilette, zieht den Kittel aus und kehrt zu seinem Platz zurück. Ein ungeheuer riskanter Plan, fast so riskant wie aufstehen und den Dorn mit einem Blasrohr über mehrere Sitze hinweg in den Hals seines Opfers zu schießen. Er riskiert, dass einer der anderen Stewards merkt, dass da ein seltsamer Kollege im Flugzeug ist. Allerdings sind die beiden gerade im vorderen Teil des Flugzeugs beschäftigt und servieren dort das Essen. Dann riskiert er, dass Jane Grey ihn als Steward sieht oder dass einem der anderen Fluggäste etwas auffällt. Ja, er ist ein Spieler. Aber ist das nicht ein bisschen too much? Norman Gale vertraut auf zwei Stereotype. Erstens, dass Frauen die Zeit nutzen, in der ein von ihnen verehrter Mann sie kurz verlässt, um sich für eben diesen Mann schick zu machen oder zu kontrollieren, ob sie gut aussehen und gegebenenfalls nachbessern. Eben das, was Jane Grey macht, während Norman Gale scheinbar auf der Toilette ist. Zweitens, er vertraut darauf, dass Dienstboten, Zugbegleiter, Polizistinnen etc. als Funktionsträger und nicht als Einzelpersonen wahrgenommen werden. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Kriminalliteratur. Man nimmt die Dienerschaft nicht wahr und deshalb weiß man auch nicht so genau, was sie tut. Wie realistisch die Einschätzungen von Norman Gale tatsächlich sind, muss hier offen bleiben. Fakt ist, es funktioniert hier. Fakt ist ebenso, dass uns Agatha Christie in der Liste des Handgepäcks deutlich auf den Mörder hinweist. Denn wir bekommen keine Erklärung dafür, dass Mr. Gale einen anderen Grund haben könnte, im Urlaub Zahnarztutensilien mitzuschleppen. Natürlich kann das alles Zufall sein, aber Der Verdacht wäre trotzdem gesät. Ja, er besucht während seines Urlaubs auch einen Hersteller von Instrumenten für die Zahnarztpraxis, aber geht man da mit einem Zahnarztkittel hin? Das Indiz des Kaffeelöffels wiederum ist auch nicht zu verachten. Es ist seltsam, dass bei der Madame Morisot zwei Kaffeelöffel liegen. Das fällt Poirot auf. Natürlich können Stewards Fehler passieren, aber mir fällt auf Anhieb keine Situation ein, in der ein Steward zwei Löffel zum Kaffee mitbringt, ohne dass das dem Fluggast auffällt. Vor allem würde sich an die folgende Diskussion irgendjemand erinnern oder die Stewards hätten es selbst erwähnt. Insofern gar kein so schlechtes Indiz oder gar kein so geringer Fehler von Norman Gale. Poirot auf jeden Fall bezieht Norman Gale nun in die Ermittlungen mit ein, um sein Vertrauen zu gewinnen und vielleicht auch, um ihn einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Er schickt ihn in Verkleidung zu Lady Horbury, auch um zu testen, ob er wirklich ein so guter Schauspieler ist, wie er sein muss, um den Mordplan durchzuführen. Das bekommt Poirot bestätigt, aber Norman Gale versucht durch eine anfangs stümperhafte Maskerade zu verbergen, dass er ein guter Schauspieler ist. Das ist an sich schon verdächtig und seltsam. Warum sollte er so etwas tun? Der zweite Mord dann wird schnell abgehandelt. Es ist eine spontane Tat, nicht so ausgeklügelt wie der erste. Gale flößt seiner Frau einfach Blausäure ein und hofft, dass es so aussieht wie ein Selbstmord. Damit wäre er vielleicht sogar durchgekommen, denn die Entdeckung, dass Anne nicht nur Madame Morisots Erbin ist, sondern auch im Flugzeug gewesen, das lässt sie beides in hohem Maß verdächtig erscheinen, gerade weil sie das beim Gespräch mit Poirot und Fournier nicht erwähnt hat. Sogar Poirot wird für kurze Zeit unsicher. Ja, und leider ist das auch der Grund, warum sie sterben muss, denn dieses Risiko kann der Spieler Norman Gale nun tatsächlich nicht eingehen. Natürlich gibt es jede Menge anderer Verdächtiger, die sogar von Chap, Poirot, Gale oder Gray vernommen werden. Aber so richtig ernsthaft wird keine dieser Spuren verfolgt. Und so richtig nahegelegt wird es uns auch nicht, dass einer von denen wirklich verdächtig ist. Vielleicht liegt das daran, dass Poirot schon ziemlich bald ziemlich sicher ist und deshalb Alternativen nur halbherzig, der Vollständigkeit halber oder zum Schein in Betracht zieht. Verdächtig macht sich, wer Gelegenheit hatte. Hier ist eigentlich wenig zu holen. Wer nachweisbar bei Madame Giselle Geld geliehen hat, wer irgendwie erpressbar war, von wem auch immer, und wer mit Madame Giselle verwandt war, also irgendeinen Anspruch auf das Erbe hat. Und aus all diesen Gründen sind eine Menge Leute verdächtig, nämlich Mr. Clancy. Der kennt sich mit Blasrohren aus, er hat selbst mal eins gekauft und ihm ist fast zuzutrauen, dass er rein zu Recherchezwecken eine Flugpassagierin aus der Distanz erlegt. Aber letztlich ist er ein netter Kerl und darf sogar bei der Auflösung mit dabei sein. Nach einem leckeren Essen. Lady Horbury. Sie hat nun ein erstklassiges Motiv, weil sie ihre Schulden bei Madame Giselle nicht zurückzahlen konnte und eine Enthüllung wäre für sie fatal. Allerdings hat sie nicht den Hauch einer Gelegenheit. Oder, naja, solange noch die Blasrohr-Variante steht, hat sie die gleiche irrwitzige Gelegenheit zum Mord wie alle. Aufstehen, zielen, schießen, hinsetzen und hoffen, dass alle weggeschaut haben. Die Duponts, also die beiden Archäologen, klar, die hätten sich leicht Blasrohr und oder Schlangengift besorgen können. Und überhaupt sind sie raue Gesellen, aber ist einer von den beiden erpressbar? Dafür sind sie irgendwie doch beide zu anständig. James Ryder, das ist nun der Unsympath in großen Geldnöten, er hat sicher großen Bedarf an Madame Giselles Dienstleistung. Aber hat er sie in Anspruch genommen? Und irgendwie bleibt er dann doch blass. Dr. Bryant, der angesehene Arzt mit Tiefen. Er spielt leidenschaftlich gern Flöte und er hat ein dunkles Geheimnis. Ist er also erpressbar? Aber es stellt sich heraus, dass das Geheimnis weder dunkel noch unmoralisch ist und dass er damit eigentlich ganz gut klarkommt, auch wenn es für ihn ein Karriereknick ist. Eigentlich ein spannender Charakter, der mehr Raum verdient gehabt hätte. Hercule Poirot, der Vollständigkeit halber, das Blasrohr wurde an der Rückseite seines Sitzes gefunden. Um ihn zu ärgern? Jane Grey. Sie ist einfach dadurch verdächtig, dass sie eine Waise war. Sie hätte also, und es wird auch eine Weile zumindest in Betracht gezogen, sie hätte Anne Morisot sein können. Ansonsten ist sie ebenso wie Norman Gale überhaupt nicht in den Kreisen unterwegs, in denen man von Madame Giselle Geld leiht. Sie war ihr also mit Sicherheit völlig unbekannt und das beruhte sicher auf Gegenseitigkeit. Venetia Kerr, die grundsolide, landadelige. Naja, vielleicht könnte man auf die Idee kommen, weil die Dreiecksgeschichte mit Lord und Lady Horbury in diesem Roman so viel Raum bekommt. Aber ein Motiv daraus zu ziehen, wäre sicher sehr abseits. Und nun Anne Morisot. Sie kommt sehr spät ins Spiel, sowohl als Person als auch als Flugpassagierin. Hier hat mich Agatha Christie tatsächlich reingelegt. Denn die Zofe von Lady Horbury taucht schon im ersten Kapitel auf. Und zwar durchaus prominent. Insofern ist Anne zwar spät, aber dann wirklich ernsthaft im Spiel, bevor sie kurz danach ermordet wird. Schon auf der Ebene des Buches wäre ein Selbstmord sehr unwahrscheinlich, denn sie kannte ihre Mutter kaum und hatte keinen Grund, irgendwie sie zu mögen. Und niemand war ihr auf der Spur, warum sollte sie sich dann umbringen? Weder Angst noch Schuldbewusstsein wären eine Erklärung. Für Krimilesende ist eine solche Selbstmordtheorie niemals zufriedenstellend. Also, wenn Agatha Christie wirklich eine ernstzunehmende weitere Verdächtige hätte aufbauen wollen, dann wäre das eine Gelegenheit gewesen, aber sie hat sie verstreichen lassen, indem Anne Morisot bald schon wieder von der Bildfläche verschwunden ist. So viel also noch einmal zu Death in the Clouds, vor allem zu den Indizien darin. Es zeichnet sich ein ambivalentes Bild. Es werden nicht ernsthaft andere Verdächtige aufgebaut, und andererseits ist der Mordplan hochriskant und fußt auf vielen Zufällen. Das könnte eine Schwäche der Autorin sein. Aber auf der anderen Seite haben wir es hier mit einem leidenschaftlichen Spieler zu tun, der auf der Welle des Risikos segelt und womöglich gerade deshalb Erfolg hat. So wie der letzte Roman Three Act Tragedy im Theater spielte, ohne im Theater zu spielen, spielt dieser Roman vielleicht im Casino, ohne im Casino zu spielen. Und vielleicht ist der grandiose Patzer von Norman Gale am Schluss, als er in eine plumpe Falle Poirot tappt, vielleicht ist das genau der Punkt, an dem Norman Gale all diese Bälle nicht mehr in der Luft behalten kann und sie ganz unelegant zu Boden prasselt. Trotzdem, die Detektivgeschichte macht für mich hier nur den halben Reiz des Buches aus. Da sind noch die Charaktere, da sind Poirot und das Gesamtpaket. Insofern ist der Roman für mich zwar schwächer als Three Act Tragedy und vor allem auch als der folgende ABC Murders, aber es ist ganz sicher kein schwacher Roman und ich habe ihn wirklich gerne gelesen. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. So viel für heute. Beim nächsten Mal ist wieder Poirot dran, allerdings mit einer Kurzgeschichte. Bis dahin, alles Gute.